Die Predigt heute Morgen kommt aus Jesaja, Kapitel 49. Jesaja, Kapitel 49. Jesaja, Kapitel 49. Die Bilder von Syrien, die wir im Fernsehen in dieser Zeit sehen, sind erschreckend. Und man fragt, wie es dazu gekommen ist und warum nichts dagegen unternommen werden kann. Manche Politiker reagieren empört, können aber nichts tun. Andere Politiker reagieren zynisch. Und wir hier in Europa, wie immer, analysieren und kritisieren sehr geschickt. 1946 wurde die UNO gegründet, um solchen Kriegen zu verhindern und solche Krisen zu bewältigen. 70 Jahre danach, sie schafft es nicht und kann es nicht schaffen. Menschen haben große Pläne, um anderen zu helfen, um etwas Gutes in der Welt zu bringen, um eigentlich das Beste in der Welt aufzubauen. Und es scheitert immer wieder. Und vielleicht kann ich hinzufügen, dass Christen auch so sind manchmal. Es hat in den letzten 100 Jahren über 30 Pläne gegeben, um die ganze Welt zu evangelisieren. Und die meisten hatten vor, bis zum Jahr 2000 das zu schaffen. Das ist nicht geschehen. Gottes Pläne aber sind anders. Und interessanterweise, Gottes Pläne werden immer erfolgreich. Auch sein Plan, Menschen aus allen Nationen zu retten. Menschen schmieden Pläne, meistens ohne Gott zu fragen. Danach denken sie, ich setze mich ein, damit es erfolgreich wird, was das auch immer heißt, weltweit oder nur am Ort. Vielleicht, wenn sie fromm sind, dann denken sie, möge Gott mir helfen. Wenn wir von großen Plänen sprechen, von Menschen, die Gott nicht fragen, dann können wir sicher sein, dass das scheitern wird, weil eben Menschen Sünde sind. Und die Pläne, die sie schmieden, sind von sündhaftigen Menschen geschmieden. Und es gibt immer mindestens ein Prinzip darin, das eigentlich verkehrt ist, weil sie Sünde sind. Gott hat auch Pläne. Er hält sie nicht alle geheim, sondern stellt klar und verständlich dar, was zu tun ist. Und ich lese jetzt in Jesaja Kapitel 49. Hört auf mich, ihr Inseln, und horch auf, ihr Völkerschaften, die ihr von ferne seid. Der Herr hat mich berufen. Von Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt, hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hat mich versteckt im Schatten seiner Hand, er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht und hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Gott hat auch einen Plan für die Menschheit und Gottes Plan, um die Menschen zu retten, ist Jesus Christus. Um die Welt ganz zu ändern, ist Jesus Christus. Um Heil zu bringen, ist Jesus Christus. Das Erste, das ich möchte, dass wir heute Morgen bemerken, hier in dieser Bibelstelle, und wir werden die ersten 6 Verse hier in Jesaja betrachten. Das Erste, das ich möchte, dass wir bemerken, sind die Besonderheiten des Menschen. Aber ich möchte noch einmal betonen, Gott hat seine Pläne sehr klar, sehr deutlich gemacht. Sie stehen in seinem Wort. 700 Jahre bevor Jesus Christus geboren wurde, hat Gott das zu Israel und eigentlich zu der Welt klar gemacht. Hört auf mich, ihr Inseln, horcht auf, ihr Vollgeschaffen, die von ferne seid. Und das heißt, nicht nur Israel, sondern die Nationen, die weit weg von Israel sind. Und in der damaligen Zeit war Deutschland weit weg von Israel. So hätte man das betrachtet. Und er hat gemeint, dies ist eine Botschaft für alle Menschen weltweit. Das ist mein Plan. Mein Sohn. Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass er seinen Sohn einen Namen gegeben hat, als dieser im Mutterleib war. Und wir haben das heute Morgen gelesen, nicht wahr? Oder wir haben gehört, als Christoph das uns gelesen hat, dass der Engel Gabriel zu Maria gesagt hat, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Finden wir auch in Matthäus. Und er hat es auch zu zu Josef gesagt. Die Juden haben typischerweise das Kind am 8. Tag genannt. Außergewöhnlich hat sein Sohn seinen Namen bekommen, als er noch im Mutterleib war. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Damit Menschen im Voraus wussten, was er tun würde. Und Menschen wollen so sehr jemanden haben, der stark ist. Und die Probleme, die im Leben da sind, in der Gesellschaft oder in der Welt, in die Hand nehmen kann, stark sein wird. Und neulich habe ich mit jemandem gesprochen und er hat das betont, wir brauchen einen starken Menschen in dieser Welt, der solche gravierenden Probleme, die es gibt, in die Hand nehmen kann. Und er hat recht gehabt, als er diese Probleme so erzählt hatte. Er hat recht gehabt. Aber seine Lösung war, es muss einen starken Menschen geben, der das in die Hand nehmen kann. Und Gottes Idee ist, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Jesus heißt, er rettet. Oder Jahwe rettet. Das ist Gottes Idee. Weil Menschen einen Retter brauchen. Sie brauchen mehr als Politik, sie brauchen mehr als Militär, sie brauchen mehr als Soziologie oder was es auch immer geben kann. Sie brauchen mehr als große Leistung, sie brauchen Rettung. Die zweite Besonderheit, die ich in dem Messias sehe, ist, wie er spricht. Er sagt, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Durch den Mund erfahren wir, wie Menschen denken, oder? Du hörst, was Menschen immer wieder sagen, und dann weißt du allmählich, wie sie denken. Wenn du genug hörst, Du weißt, wie sie denken. Jesus sagt, er hat meinen Mund als scharfes Schwert gemacht. Er hat mich zum geschärften Pfeil gemacht. Was wir öfters von Menschen hören, ist so kompliziert, wir blicken es nicht durch, oder? Und Jesus hat Dinge so deutlich gemacht. Ich denke, das ist ein Grund, warum manche Leute lieber die Bibel nicht lesen wollen, weil es so klar, die Bibel so klar ist. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist aber deutlich, oder? Jesus sagte, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist aber deutlich, oder? Jesus hat auch gesagt zu den Pharisäern, ihr seid von euren Vater, den Teufel. Das ist aber scharf, oder? Auch gerecht. Ich dürfte das zu jemandem gestern sagen, der gefragt hat, kann man nicht nach dem Gesetz Gottes lieben, ohne an Jesus zu glauben? Und von Gott akzeptiert werden, so könnte ich ihm diesen Bibelvers geben. Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die wirklich Gott als Vater haben und Menschen, die den Teufel als Vater haben. Aber das waren die Worte Jesu. Nicht meine Worte, sondern seine Worte. Volltreffer. Jesus, der Messias, kümmert sich um denen, die an ihn glauben. Er kümmert sich um sie bis ums Äußerste. Sogar das Problem von Schuld und ewiger Strafe. Er kümmert sich um sie, denn er starb für sie. Dritte Besonderheit von dem Messias. Er wird verborgen. Vers 2, er hat mich versteckt im Schatten seiner Hand. Er hat mich verborgen in seinem Köcher. Und das heißt, bis die Zeit bereit war. Okay? Er war immer noch im Köcher. Okay? So wie er das bildhaft da, das darstellt, war immer noch in seinem Köcher. Er war bereit, um gebraucht zu werden, aber erst zur rechten Zeit. Wenn Menschen etwas durchsetzen wollen, bringen sie das an die Öffentlichkeit. Auf jeden Fall muss das vorgebracht werden. Müssen Leute davon hören, wenn wir das durchsetzen wollen, dann müssen ganz viele Leute davon hören. Und Gott, was hat er getan? 30 Jahre lang hat keiner von Jesus gehört, oder sage ich nicht mal keiner, sondern nur ein paar Menschen von Jesus gehört. Als König Herodes versuchte, das Baby Jesus zu töten, warnte Gott Josef, das Kind nach Ägypten zu bringen. Nachher lebte er 30 Jahre lang und arbeitete mit seinem Vater, zumindest für eine Zeit lang mit seinem Vater, in Nazareth. Ziemlich unauffällig, wir lesen nur in Lukas Evangelium, dass er im Tempel war und hat mit dem Gelehrten gesprochen. Sie waren sehr beeindruckt, aber das war's. Nur die letzten 3 Jahre seines Lebens wurde Jesus im ganzen Judentum bekannt. Vierte Besonderheit. Er war Gottes Knecht. Und er sprach zu mir: Mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Nun, wenn wir das erste Mal das mal lesen, dann denken wir, wie soll ich das interpretieren? Mein Knecht bist du, Israel. Nun, ich weiß nicht, wie viel Mal ich das gelesen habe, bis ich zu einer Schlussfolgerung gekommen bin, die ich jetzt mache. Er spricht zu Jesus aus Israel, als der beste Israelit. Okay? Mag sein, dass du jemand hörst und der ist gute Bibelausleger und er sagt, nein, nein, das ist es nicht. Okay? Aber ich möchte euch sagen, so gut wie ich das verstehen kann, heute Morgen. Er spricht über Jesus und er sagte, Israel, du bist mein Knecht, der beste Israelit überhaupt, der Einzige, der das Gesetz Gottes treu gefolgt hat, der Einzige. Der Haupt von Israel. Eines Tages wird er als König kommen und er wird der Haupt von Israel sein. Wenn die Bundeskanzlerin spricht über etwas, das Deutschland tun wird als Regierung, dann spricht sie für das ganze Volk. Und du kannst sagen, nee, das ist nicht meine Meinung. Tut mir leid, sie hat für das ganze Volk gesprochen, sie hat für Deutschland gesprochen. Auf gleiche Weise, Jesus als Haupt von Israel heißt dann Israel. Manche Leute machen eine falsche Schlussfolgerung und sagen, als Jesus kam, dann war er Israel und dann war Gott mit der Nation fertig. Es war nur Jesus dann danach. Das ist eine falsche Vorstellung. Also wir sagen würden, dass als Wilhelm Kaiser von Großdeutschland gemacht wurde im 19. Jahrhundert, hat Deutschland aufgehört zu existieren. Eben nicht. Aber er war der Vertreter von der Nation. Und das ist, was hier gemeint wird. Okay, nur das alles, um das zu klären. Und wenn du sagst, ach Jeff, das ist mir nicht so ganz wichtig, ist okay. Jetzt machen wir weiter. Ich wollte das nur so gut erklären, wie ich das könnte. Mein Knecht bist du. Das ist so interessant in der Bibel, dass der König aller Könige Knecht genannt wird. Gottes Plan. Mein Knecht. Mao Zedong ist großer Mensch in der Geschichte. Er hat erkannt, dass die Chinesen missbraucht wurden, unterdrückt wurden, ausgenutzt wurden. Vor allem von Menschen von draußen. Er hat gemeint, China stark zu machen, hat es geschafft. Hat es wirklich geschafft. China ist ein starkes Land heute. Aber auf dem Weg, um das zu schaffen, haben 45 Millionen Menschen das Leben verloren. Und er hat selbst auch gesagt, er soll Anbetung bekommen. Was für ein Kontrast. Wenn es um den Messias geht, da sagt Gott zu ihm, du bist mein Knecht. Der Messias wird mehrmals Gottes Knecht genannt. Er nahm auf sich ein Gestalt. Paulus schildert dieses als die erfüllte Rolle des Messias im Leben Jesu in Philipper Kapitel 2. Er nahm auf sich Knechtsgestalt und war gehorsam bis zum Tod. Jesus sagte zu seinen Jüngern, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Gottes Plan, um Menschen zu retten, Jesus, der Messias. Nun, das Nächste, das wir bemerken wollen, in diesem Teil der Bibel, ist die Mühe des Messias. Ich möchte das jetzt vorlesen, Vers 4. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Wenn wir diesen Vers lesen, dann sind wir etwas schockiert, dass Jesus so etwas sagen würde. Umsonst habe ich mich bemüht. Jesus ist der Messias. Und wenn du das liest, denke bitte, Jesus sagte, umsonst habe ich mich bemüht. Er hat sich so geäußert. Mehrmals. Aber besonders einmal hat Jesus etwas Ähnliches gesagt. In Vers 5 möchte ich jetzt lesen. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen, damit ich Israel zu ihm gesammelt werde. Und jetzt möchte ich, dass wir in Matthäus Evangelium schauen, Kapitel 23. Matthäus Kapitel 23, als Jesus in Jerusalem hineingekommen ist und sich als Messias dargestellt hat. Auf diese Weise hat er sich geäußert. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihr Küken versammelt unter ihre Flügel. Das war seine Aufgabe zu tun. Jesaja Kapitel 49, Vers 5. Wie oft wollte ich das tun, was meine Aufgabe ist, aber ihr wollt's nicht. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und das heißt, dann eines Tages wird Israel bereit sein, Jesus als Messias anzunehmen. Als Nation werden sie das machen. Hier ist es geschrieben. Ein von vielen Malen. Aber ich komme zurück zu diesem Punkt, da er gesagt hat, ich habe mich umsonst bemüht. Jesus hat das gesagt. Es ging um sein Volk. Und bis heute ist das immer noch der Fall. Wie oft stöhnen gläubige Eltern über Kinder, die auf einen Irrweg gehen, die ein sündhaftes Leben führen, die sogar weg von dem Glauben hingehen. Wie oft? Jesus hat es verstanden. Ich möchte zu Eltern sprechen heute, die solche Schmerzen im Herzen haben. Jesus hat nicht nur darüber gesprochen, er hat es selbst erlebt. Er hat es selbst erlebt. Und wir glauben an Jesus, wir beten durch Jesus, wir ehren Jesus, wir singen von Jesus, wir sprechen von Jesus. Ich möchte sagen, wir können auch hin zu Jesus und bei ihm Trost finden, da er das alles weiß. Er hat es selbst erlebt. Geschwister, wenn du öfters mit jemandem gesprochen hast und wenn du für die Person lange gebetet hast und wenn dein Herz zerschmettert ist, was sie hart bleiben, dann schaue zu Jesus, der auch gesagt hat, ich habe mich umsonst bemüht. Ich finde, Linda und ich, wir haben das miteinander besprochen. Wir haben verglichen, wie es vor 27 Jahren war, als wir hierher gekommen sind und wie es jetzt ist. Und uns kommt es vor, vielleicht legen wir falsch, aber uns kommt es vor, dass die Menschen immer härter werden im Lande. Immer härter werden. Ich finde es auch interessant, dass Menschen, die lange hier gewohnt haben, sind weniger bereit, über Jesus zu sprechen, als Menschen, die neu angekommen sind, sogar Menschen aus anderen Glaubensrichtungen. Ich finde das faszinierend. Aber es kommt mir so vor. Ich mache keine Schlussfolgerung. Ich sage nur, es kommt mir so vor. Aber es gibt Menschen, zu denen wir gesprochen haben, so lange, für die wir gebetet haben, so lange. Und sie bleiben hart. Ich möchte zu dir sagen, Jesus versteht's. Er versteht's. Statt zu klagen, statt zu zweifeln, geh hin zu Jesus, der das alles versteht. Du sagst, Jeff, ich habe 10 Jahre für diese Person gebetet. Oder du sagst, Jeff, ich habe 20 Jahre für diese Person gebetet. Oder du sagst, Jeff, ich habe 30 Jahre für diese Person gebetet. Und es tut weh und es ist hart. Jesus versteht das. Er versteht das. Es gibt Christen, es gibt auch Lieder, die einem die Idee geben, es gelingt meistens nicht für Christen. Lass dich nicht verführen, okay? Manchmal denke ich, Menschen, die ein Lied geschrieben haben in der Richtung, haben einen schlechten Tag gehabt. Lass dich nicht verführen, okay? Sie bräuchten jemanden, der sie nebenan sitzen würde und sie ermutigen würde. Hier ist, was Jesus sagt. Hier ist, was der Messias sagt. Erstens, Vers 4, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Er hat Gott in diese ganzen schwierigen, deprimierenden Lebenserfahrung hat Gott hinein eingeladen. Das ist die Lösung. Und das ist, was du tun musst, okay? Wenn das bei dir der Fall ist, dann musst du Gott hinein einladen. Das ändert dann alles. Der Teufel kämpft hart. Er ist schlau. Aber Gott ist mächtiger. Und wird Sieger sein. Er sagte, mein Lohn kommt von Gott. Und Geschwister, der wird kommen. Lade Gott hinein in deine Situation. Vertrau auf Gott. Und die Antwort auf Mutlosigkeit wird kommen. Und Geschwister, wir alle haben damit zu tun. Wenn du auf jemanden schaust und sagst, wie schafft er das? Oder auf eine gute Geschwister schaust und denkst, wie kann sie das alles schaffen? Und mit so einer guten Haltung, immer wieder, wie schafft sie das? Ich sage euch ein Geheimnis. Auch solche Christen haben Verzweiflung. Sie erleben Mutlosigkeit. Lade Gott hinein in deine Situation. Nun, ein dritter Punkt. Manche von euch sind überrascht. Ihr wusstet nicht, wie viele Punkte ich habe, okay? Mein dritter Punkt. Und mein dritter Punkt ist der erfolgreiche Dienst des Messias. Und nun spricht der Herr, Vers 5, der mich zurückbringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Und dann lesen wir beide, ja, er spricht. Es ist zu wenig, er spricht zu Jesus, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahren Israels zurückzubringen. So habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Wenn du in die Evangelien liest, dann merkst du, dass Jesus immer zu Israel gegangen ist. Immer wieder. Zu Israel. Muss man verstehen. Okay? Manchmal machen wir falsche Schlussfolgerungen. Als ich in Israel war, habe ich von Juden gelernt über Jesus, dass er in diese Stadt gegangen ist, aber in jene Stadt nicht. Weil das eine heidnische Stadt war. Und er dem Gesetz Mose treu war. Er ist zu dem Volk, Israel hingegangen. Und du merkst das, er hat die 12 hinausgesandt und er sagte, nur zu den verlorenen Schafen Israels. Hat das Gleiche zu den 70er gesagt und einmal war er in Tyrus und es gab eine heidnische Frau, die zu ihm gekommen ist und hat zu ihm gesagt, Sohn Davids, meine Tochter hat einen Dämon. Bitte, hilf mir. Und was hat Jesus zu ihr gesagt? Es ist nicht richtig, die Speise, die für die Kinder sind, zu Hunde zu geben. Sehr direkt. Alles andere als schmeichelhaft. Das war Jesus. Das war Jesus, der nicht einmal im Leben gesündigt hat. Das war Jesus. Als er kam, kam er für Israel. Erst nachdem, übrigens, es gab immer wieder Menschen, die kein Israeliten waren, die zum Glauben gekommen sind. Das gehörte auch dazu. Aber seine Aufgabe war Israel. Erst nachdem er gekreuzigt wurde, auferstanden ist, dann sagte er zu seinen Jüngern, hinaus in alle Welt, mache alle Nationen zu Jüngern. Erst dann. Und wir lesen das, was so interessant ist, hier in dieser Bibelstelle. Es ist nicht genug für dich, Jesus, Israel zu retten. Ich gebe dir aus der ganzen Welt alle Menschen, alle Völker. Also das ist fast unmöglich, Israel zu retten, oder? Sie blieben so hart und bleiben immer noch hart, fast unmöglich. Und Gott sagt, das ist nicht genug für dich, diese unmögliche Sache zu bewältigen. Ich gebe dir die Heiden auch. Das ist auch deine Aufgabe. Es könnte kaum eine größere Aufgabe geben, aus Israel zu bekehren. Und Gott sagt, alle Nationen. Aber diesmal nicht, weil der Sohn Gottes so viel Energie hatte, sondern weil er so wertvoll ist und weil er so viel von Gottes Kraft hat. Da soll er Retter der Welt sein. Gott hat es immer wieder aufs Herzen gehabt, die Menschen zu retten. Gestern, als wir angefangen haben bei Büchertisch, wurden wir aufmerksam gemacht. Es gibt auch Büchertisch jetzt gleich in Erlangen. Es gibt auch Verteilaktionen jetzt gleich in Eichstätt. Und so haben wir gebetet, nicht nur für uns dort in Nürnberg, wir haben auch für Eichstätt, die Geschwister dort, und auch für die Geschwister in Erlangen gebetet. Und nachdem, ich meine, es war richtig kalt gestern. Und ja, manche Leute können das an mich sehen. Vielleicht das ist der Grund, warum sie von mir Traktate genommen haben. Sie haben Mitleid mit mir gehabt. Bin nicht der Einzige übrigens. Aber ich war so ermutigt bei dem, was geschehen ist, und dass wir alle drei auf einmal zusammen am gleichen Tag an verschiedenen Orten diese Evangelisation getan haben, dass ich dann an Geschwister in Eichstätt und Geschwister in Erlangen geschrieben habe und von dem, was wir erlebt haben. Und dann habe ich eine Antwort zurück von Rolf Degel bekommen aus Erlangen. Danke für eure Gebete und euren evangelistischen Dienst für die Menschen in Nürnberg, die das Evangelium so dringend brauchen. Wir hatten heute in Erlangen auch eine gute Zeit auf dem Hugenottenplatz und haben 50 Exemplare des Taschenbuchs Was war der Stern von Bethlehem von Professor Werner Gitt. Sicherlich interessant. 50 von diesen Büchern verteilt. Ich könnte das Buch auch an einem Physikprofessor weitergeben. Daneben hatten wir auch die Gelegenheit, ausländisches Material, Albanisch, Chinesisch, Kurdisch, Komandischi, Polnisch, Thailändisch und Ungarisch weiterzugeben. Wenn man bedenkt, wie einfach es uns der Herr macht, in unserer Stadt mehr oder weniger Weltmission betreiben zu können, im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Zeiten, dann wäre es eine Unterlassungssünde, diese Chance nicht zu nutzen. Dass die meisten Menschen ablehnend reagieren, braucht uns nicht zu irritieren. Dies war auch zu aller Zeit so. Auch wenn wir nur eine kleine Kraft haben, der Herr kann dennoch eine Tür öffnen und sein Wort gewaltig gebrauchen. Solche gute Worte von einem Prediger. Und ich dachte, ich lasse ihm auch predigen heute bei uns. Übrigens bete, dass wir mehr solche Leute bei Büchertisch haben. Eines Tages sind Jeff und Linda nicht mehr da, okay? Wir brauchen mehr Leute, besonders von denen, die jünger sind. Wir brauchen mehr Leute dafür. Gottes Antwort für die Rettung von Menschen ist Jesus Christus. Es gab einen Chirurg, einen Chefarzt in Kalifornien namens Bernard Nathanson. Er selbst hat 5000 Kinder aus dem Mutterleib abgetrieben. 5000. Und als Chefarzt wurde er verantwortlich für 75.000 Abtreibungen in den USA. 1973 gab es zum ersten Mal ein Ultraschallgerät installiert in der Abteilung von seinem Krankenhaus. Zum ersten Mal, schreibt er, könnten wir den menschlichen Fötus in Mutterleib sehen und begreifen, dass er ein normal funktionierendes menschliches Lebewesen ist. Wir könnten die Funktion seiner Organe messen, ihn wiegen, sein Alter bestimmen, schauen, wie er schluckt, was er lässt. Wir könnten ihn während des Schlafens beobachten und zum Zeitpunkt des Wachwerdens, wie er sich bewegt, nicht anders wie ein Neugeborenes. Plötzlich war ich nicht mehr von Abtreibungen überzeugt. Er war Atheist. Und er und der andere Hauptarzt in der Abteilung sind dann überzeugt geworden. Wir dürfen es nicht weitermachen, nicht einmal weitermachen. Er hat solche enorme Schuldgefühle auf sich gehabt. Inzwischen, sagte er, engagierte ich mich für die Pro-Life-Bewegung und war immer wieder überrascht von den Christen, die dort mitarbeiteten. Eigentlich glaubte ich nicht an Gott, doch sie strahlten solche Liebe aus und waren so selbstlos. Sie beteten für die ungeborenen Kinder, für die verunsicherten, schwangeren Frauen, für die Ärzte und Schwestern. Sie beteten für alles, aber niemals für sich selbst. Zum ersten Mal schien es mir möglich, dass es einen Gott geben könnte. Meine Schuld schrie zwar zum Himmel, aber gleichzeitig hielt mir der Gedanke an Gott eine Funktion der Hoffnung entgegen, dass jemand vor 2000 Jahren für meine Schuld gestorben war. Schritt für Schritt fand ich zum Glauben an Gott und empfing durch Jesus Christus die Vergebung. Scharfe Pfeile. Die funktionieren. Jesus ist Gottes Plan für die Rettung von den Menschen. Wir wollen es, Geschwister, nie vergessen und wir wollen es weiter erzählen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir neigen uns.